Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Input.
10 Millionen Kinder leiden weltweit unter den Folgen des Krieges. Davon geht das Kinderhilfswerk UNICEF aus. Die nächste Woche sammeln Schweizer Radio und Fernsehen darum mit der Aktion «Jeder Rappen zählt für die Kinder». Kinder, die traumatisiert sind, weil sie so Schlimmes erlebt haben. Und nicht alle von diesen Kindern leben in Afrika oder sonst weit weg. Viele von ihnen leben als Flüchtling unter uns. Kriegen sie keine Hilfe, dann kann das zum Beispiel zu Schwierigkeiten in der Schule führen. Was haben sie erlebt und wie lernen sie bei uns, mit ihren schmerzhaften Erinnerungen zu leben? Das erzählt der ehemalige Kindersoldat und zwei Mädchen, die unter den Folgen des Jugoslawienkriegs leiden. Und wir reden mit ihrer Psychologin. Damit der Krieg im Kopf nicht mehr weitergeht, am Mikrofon Caroline Türkauf.
In meiner Familie sind 12 gestorben. Ich habe meinen Großvater gesehen. Ein Serb hat meinen Großvater getötet. Für mich war es sehr schlecht. Ich habe sehr geweint.
Irgendwie macht so eine Sprachlosigkeit in mir. Das Ganze hat zur Folge, dass das Urvertrauen, das wir Menschen eigentlich haben, nämlich das Vertrauen, dass die anderen Gute sind, das Vertrauen in die Welt wird zerstört.
Ich bin sehr nervös, sehr böse. Ich habe sehr viel Kopfschmerzen.
Dass es darum geht, die Erinnerung, die man hat, in einem dosierten, kontrollierten Mass zuzulassen, dass ich das wie aus einem Schrank, aus einem Fach, die Erinnerung herausnehmen kann, wenn ich das will. Und wenn ich es nicht will, kann ich es wieder versorgen.
Input.
Sie haben Sachen erlebt, die die allermeisten von uns sich nicht vorstellen können, weil sie so schlimm sind. Die Kinder oder mittlerweile Erwachsenen, die den Krieg erlebt haben. Kriegen sie keine Hilfe, leiden sie auch noch Jahre nach dem Krieg unter seinen Eindrücken, haben Albträume, Depressionen, können nur schwere Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen, haben sogenannte posttraumatische Belastungsstörungen. Und die Störungen, die geben sie auch an ihre Kinder weiter. Damit das alles nicht passiert, gibt es in der Schweiz seit 15 Jahren das Ambulatorium für Folter und Kriegsopfer vom Schweizerischen Roten Kreuz. Dort bekommen traumatisierte Menschen Hilfe. Weil das Rote Kreuz mittlerweile davon ausgeht, dass jeder vierte Flüchtling, der in die Schweiz kommt, traumatisiert ist, gibt es schon 4 so Zentren. Wir gehen ins erste von ihnen, nach Bern. Dort an, wo man alles versucht, als der Krieg im Kopf nicht mehr weitergeht. Sie kennt die Nöte von den Flüchtlingen. Die Psychologin Natascha Mattis, die im Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer arbeitet. Ihr vertrauen die Menschen, die unter den Folgen des Krieges leiden, ihre Geschichten an. Die Kriegsopfer können in 2 Gruppen unterteilen, erklärt sie.
Die eine Gruppe von diesen Kindern und Jugendlichen ist direkt betroffen. Also das heisst, die haben das selber miterlebt. Die haben selber miterlebt, wie ein Haus zerstört worden ist. Die waren Zeugen von Massenerschiessungen, von Vergewaltigungen. Sie haben unmittelbar mitbekommen, wie nahe Verwandte von ihnen umgebracht worden sind. Und dann gibt es eben die zweite Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die sogenannt sekundär traumatisiert sind. Das heisst, sie sind junge Flüchtlinge, die durch traumatische Erfahrungen der Eltern im Krieg indirekt belastet oder traumatisiert sind.
In dieser Sendung lernen wir Jugendliche aus beiden Gruppen kennen, die den Krieg als Kinder selber erlebt haben und auch eine junge Frau, die selber traumatisiert ist, obwohl nicht sie, sondern ihre Mutter den Krieg erlebt hat. Die Folgen der Traumatisierung sind gravierend für beide Gruppen. Die können zu Albträumen führen, Schwierigkeiten mit anderen Menschen Beziehungen aufzubauen, Aggressionen, Depressionen und auch Selbstmord. Manchmal tauchen die Symptome ein Jahr später noch auf, werden durch neue Erlebnisse ausgelöst. Wie beim Uti. Heute ist er 39, seit 20 Jahren lebt er in der Schweiz. Sieht fröhlich aus, lacht viel. Nicht mehr ums zu lachen ist es ihm, wenn er hier bei uns Polizisten oder Militär sieht. Dann wird er nämlich an seine eigene Kindheit zurückerinnert. An den Bürgerkrieg in Sri Lanka, wo das Militär gegen die Rebellengruppe der Tamil Tigers gekämpft hat. 12 Jahre alt war er selmal, 1983, wo das Militär nach einem Anschlag im ganzen Land Pogrom gegen die tamilische Minderheit durchgeführt hat. Und der Uti fängt an zu erzählen. Und die Psychologin vom Ambulatorium, die auch dabei ist, gibt ihm noch schnell einen Tennisball in die Hand. Den dreht er von einer Hand in die andere, drückt ihn immer stärker. Wenn er dann erzählt, wie sich sein Leben an einem Sonntagmorgen um 180 Grad gekehrt hat.
Um 4 Uhr aufstehen, früher laden, aufgehört. Es kommt ca. 7 Uhr, es kommt ein Bus, gehalten. Ja, das ist normal im Straße halten bei uns, weil nicht anständig. Ich habe so gedacht, okay, normal. Dann plötzlich habe ich gehört, alle Leute wegrennen da. Ich habe nur gehört, aber nie gesehen. Rennen, rennen und so, wegrennen Leute. Dann plötzlich ein Mann gesagt, komm, so tun, wegrennen. Aber ich kann nicht weggehen, ohne Laden zu. Dann plötzlich ist die ganze Straße, der ganze Ort still. Plötzlich ist es niemand in diesem Ort. Ich will schauen, was passiert. Und immer höre ich, so die Wehe. Ich habe gesehen, ein Junge, die Junge will springen. Sie haben getötet. Die andere so im Eck, so bleiben. Und ich weiß nicht, was soll ich machen. Dann hat Nicole eine kleine Getränke bei einem Kiosk, weil die zum Flasche gegeben. Und was wollte ich geben? Er ist in meine Hand gestorben. Und dann habe ich das alles gesehen. Und dieser junge Mann in meiner Hand stirbt. Ich denke, er hat mich gefragt, wieso. Ich will Rache. Alle Leute spielen, aber ich immer studieren. Meine Mama gefragt, wieso nicht spielen? Ich lache und gehe weg, aber ich gehe auf den Spielplatz, aber ich spiele nicht. Ich bin immer noch gedacht, ich will diese Rache. Ich will teilnehmen vom Bürgerkrieg, weil ich habe zu viel gesehen. Dann haben sie mich ins Traininglager gebracht und meine Mutter gekommen um diesen Platz, diesem Kaserne, Tamil Kaserne, hat sie gefragt, kommst du wieder zurück? Es geweint und hat gesagt, geh Mami, ich will nicht kommen. Dann ist sie geweint gegangen, aber ich habe nur meine Rache. Was wir gemacht haben, will ich nicht sagen. Grausam gemacht. Ich habe dort grausam gemacht. Ich und meine Gruppe. Sie haben mich gesucht. Sie haben mein Haus gegangen und Vater geschlagen. Vater hat gesagt, ich bin dort. Oder ja, sie haben mich sofort gefangen. Sie haben geschlagen und Strom gegeben. Nachher kann ich nichts mehr bewegen. Geschlagen wie dort. Ich habe auch versucht, selber zu sterben, aber nichts funktioniert.
2 Jahre lang sind er vom Militär in Gefangenschaft gehalten worden. Kleiner geworden ist seine Wut im Gefängnis nicht. 19 Jahre alt war der Uti, als er geflüchtet ist. Zu uns, in die Schweiz. Allein, erzählt er. Und immer noch drückt er auf den Tennisball um, den ihm seine Therapeutin gegeben hat. Er erzählt weiter von den verschiedenen Wohnorten, die er als Asylsuchender hatte, von der Arbeit in der Pizzeria oder im McDonald's.
Dann ist krank geworden. Ich habe versucht, Selbstmord zu machen, weil mich braucht man niemand. Ich will nicht mehr leben, habe ich da mal gedacht. In dieser Zeit habe ich Erinnerungen gekommen. Diese Leute, die gestorben waren, es waren immer eine Bilder gekommen.
Bilder von all den Menschen, die er gesehen hat, sterben im Bürgerkrieg in Sri Lanka. Bilder, die gemacht haben, dass der Krieg in seinem Kopf weitergeht. Die ihn von neuem mit Rachegefühl, mit Aggressionen erfüllt haben. Zum Beispiel, wenn er da bei uns Polizisten oder Militär gesehen hat.
Ich kann immer noch Polizei oder Militär sehen, ich kann nicht ruhig bleiben. Entweder ich bin nicht ruhig, jetzt ich bin nicht ruhig, aber wenn Sri Lanka Militär sehe ich im Fernsehen oder so etwas, ich sofort denken, wie kann ich diese Leute umbringen? Aber wenn ich in der Schweiz, nicht so, aber ich bin nicht Ruhe. Ich entweder ablenken, ich will weggehen, ich will nichts sehen, Militär.
Der Uti will sich ablenken, macht verschiedene Jobs, wird aber immer wieder krank. Krankheiten, die mit seinem seelischen Zustand zu tun haben. Als er 29 ist, kommt seine Ehefrau aus Sri Lanka in die Schweiz nach. Und der Uti wird Papi von einem Sohn und einer Tochter. Die neue Rolle sei nicht ganz einfach für ihn. Immer wieder hat ihn sein Sohn an seine eigene Vergangenheit erinnert. An ihn als Bub, Sri Lanka, an Krieg. Mit der Zeit hat er aber gemerkt, dass ihm das Erleben von einer eigenen Familie auch gut tut.
Die Liebe habe ich vom Kinder habe ich bekommen, aber meine Frau Kinder, aber wenn ich allein gehe, ich denke nur Rache. Ja, wenn zu Hause kommen, wenn sie ablenken, sie lassen mich nicht Ruhe, sie immer ablenken. Oder die Kinder kommen, Papi, komm spielen und so. Mein Sohn, er weiß viel. Er mich haben immer. Wenn ich arbeiten gehe, telefoniert, Papi, wann kommst du zu Hause? Das hat viel geholfen.
Seine Familie braucht ihn. Das hilft ihm Uti offenbar. Lenkt ihn ab. Am allermeisten aber hat ihm Therapie im Ambulatorium vom Schweizerischen Roten Kreuz geholfen. Dort hat er auch gelernt, wenn er einen Weg finden kann, mit seinen Rachegedanken auszugehen, ohne dass ihn jemand ablenken muss.
Sie hat gesagt, wie kann ich ablenken, ohne eine Tochter oder ohne Dings. Jetzt habe ich gelernt, in einem Ort ruhig sitzen, viel Radio hören jetzt im Moment, sehr wenig Fernsehen. Und ruhiger, ich bin sehr ruhiger. Und manchmal gehe ich so hoch, tack, schnell wieder unten. Und ich weiß, dieser Ort ist schlecht geworden. Ich versuche mich, gehe weg. Allein nicht geschafft. Ambulatorium hat so viel geholfen. Mein Leben kann ich leben. Die Wund ist langsam trocken. Aber die Flecke immer noch drin.
20 Jahre ist es her, seit er aus Sri Lanka geflüchtet ist. Und trotzdem macht es auch heute immer noch Tack in seinem Kopf, als er plötzlich unheimlich traurig ist oder wahnsinnig wütig wird. Die Psychologin Natascha Mattis, die am Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer arbeitet, erklärt, warum der Uti derart wütig ist, auch heute noch.
Kriegshandlungen, Gewalt, die während dem Krieg passiert ist, etwas Unverständliches, warum so jemand so etwas machen kann und führt dementsprechend zu Hass und Wut. Was dazu kommt, ist, dass traumatisierte Menschen häufig grosse Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zu regulieren. Also das heisst, überhaupt zu merken, dass sie wütig werden, überhaupt merken, dass das Wut ist, sich selber können zu beruhigen, sich selber können zu entspannen, fällt vielen extrem schwierig.
Wie helfen Sie denn da im Ambulatorium, dass es einfacher ist oder Weg, um mit diesen Emotionen umzugehen?
Ein Schritt dazu ist sicher, dass der Wut auch in irgendeiner Form einen Ausdruck kann finden. Das kann man machen mit gestalterischen Elementen, dass man malen, dass man einen Ton oder ein anderes Material auch wirklich kann, die Wut dort abarbeiten quasi oder mit einem Boxsack reinschlagen. Und das andere ist, dass man wie lernt, selber zu einem Experten werden, was so die eigenen Gefühle anbetrifft. Dass man lernt, wie kann ich erkennen, dass ich wütig bin, dass ich traurig bin, dass ich Angst habe und was sind adäquate Reaktionen darauf. Also beispielsweise, anstatt nachher gerade reinzuschlagen, wie kann ich mich verbal in einer Auseinandersetzung wehren, zum Beispiel.
Was der Uti erlebt hat, können wir uns nicht vorstellen. Erlebnisse, die unverständlich, so schmerzhaft sind. Im Fall vom Uti besonders, weil er selber Opfer und Täter war. Selber als Kindersoldat auch gemordet hat, wie er gesagt hat, schreckliche Sachen gemacht hat, die er nicht beschreiben will. Einfacher ist es ihm gefallen, uns zu beschreiben, wenn er vom Militär gefoltert worden ist. Das erstaunt die Psychologin nicht gross.
Was natürlich eine Rolle spielt bei Tätern, sind Schuldgefühle, die irgendwann aufkommen und die unbedingt auch müssen verarbeitet werden. Wobei das auch bei den Opferschuldgefühlen eine Rolle spielen könnte, indem zum Beispiel die Erinnerung noch falsche Interpretationen hat. Zum Beispiel, dass wegen ihnen irgendeine Verwandte umgebracht worden sind, weil sie in dem Moment nicht gerade beim Onkel waren oder so. Also, wo dann auch jahrelange Schuldgefühle zur Folge haben, wo es dann aber einfach darum geht, das wirklich ja, auch zu korrigieren und die eigene Schuld zu entlasten. Und hingegen beim Täter geht es natürlich dann wirklich auch darum, eine Art Wiedergutmachung und Versöhnung zu finden, um gut weiterleben können.
Heute ist im Uti sein Wunsch, ohne krasse Aggressionen oder Depressionen zu leben. Gesund, ganz ohne Tack im Kopf, geht es für ihn aber wahrscheinlich nie. Zu lang hat er zu viel Schlimmes erlebt. Wenn es euch Wunder nimmt, wie der Mann aussieht, der hier uns seine Geschichte erzählt hat, auf unserem Link von «Jeder Rappen zählt», also unter jrz.ch, findet ihr seine Bilder. JRZ, die grosse Spendeaktion für Kinder in Not, startet morgen. Input macht der Auftakt. Wir hören heute schon diesen Kindern zu, die in Not sind. Zum Beispiel der Larissa. Sie ist 16, geht ganz normal in die Schule. In ihrem Kopf aber tobt der Krieg. Immer wieder. Erzählen davon tut sie fast niemandem, weil sie Angst hat, man würde ihr nicht glauben. Uns erzählt sie ihre Geschichte. Bruchstücke davon. Wichtige Geschichten. Auch für unser Zusammenleben miteinander hier in der friedlichen Schweiz. Zuerst jetzt aber der Rapper Kanan. Sein Weg mit den dramatischen Erlebnissen vom Bürgerkrieg in Somalia umgehen heisst Musik machen. Zum Beispiel mit dem Lied «Struggling».
For listening, this is called struggling. I start out just to vibe out. I ain't about to bow out. I'm more gangster than you are, but I ain't about to round round. My season'll come, it has to. Honestly, I feel like I'm 10 months pregnant or something. I'm past due. Sincerely, I'm touchy these days, I can't take nothing. I'm trying to treat my record like the law. Shit, I'm down to break something. But mostly, I'm up and stressing when other folks sleep. Believe me, I know struggle, and struggle knows me. My life owes me, like an overdose. I'm slowly drifting into the arms of trouble. The trouble holds me, and nothing else is close to me. More than pain, unfortunately, like a self-fulfilling prophecy. I'm supposed to be
struggling, and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men. And I gotta settle shit again before they gotta kill again. I'm struggling and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men. And I gotta settle shit again before they gotta kill again.
I should be chilling on beaches, instead my bone freezes. Ducking glocks and I walk sort of like Jesus. The realest thing for me is, since I was a fetus, the only break I ever got was at recess. So legitimately, I remain very little relieved. And a thug rapist, I remain very little intrigued. And can you blame me? Now how we lived in the late 80s, throwing rocks at the crazy ladies. And when we played these crazy games, the whole crew had crazy names. We even had a cripple, we used to call him Lazy Legs. But my faith remains untouched and unchanged. Still in my block, you hear more shots than a gun range. I'm
struggling and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men. And I gotta settle shit again before they gotta kill again. I'm struggling and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men. And I gotta settle shit again before they gotta kill again.
More to the truth, no writing, just record me at the booth. Forced by the loop and the guitar, but I'm the boss of the groove. I speak truth, my deep roots remain in equal danger. The pain of my song is crazy, but the sequel is stranger. Amen. I'm from the hardest, heartless projects. They're departed, I'm now known as a recording artist. Spilling with little remains of your memories in the process. Bit of a little, but making your names into a colossus. Believe me, I'm thankful my brother's still with me. And ain't much changed, Bobby's still troubling with me. And Bush is still mom and poor people, yo, he's deadly. Ouch. And me, I got a little recording gig, but evidently I'm
struggling, and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men. And I gotta
settle shit again before they gotta kill again. I'm struggling, and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some inking in. And I gotta settle shit again before they gotta kill again. I'm struggling, and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner.
Input.
Habt ihr schon mal überlegt, wie das ist, wenn man als Flüchtling in der Schweiz lebt? Schon mal überlegt, was das mit Kindern macht, wenn man den Krieg miterlebt? Kinder, die in unsere Schule gehen, die mit unter uns leben. Überlebende, weil jeder vierte Flüchtling ist traumatisiert. Wie prägen die Kriegserlebnisse der traumatisierten Kinder ihren Alltag in der Schweiz? Und wie schafft man es, dass sie mehr als nur überleben? Dass sie wieder wirklich leben können? Das finden wir jetzt raus. Und zwar im Ambulatorium von Kriegs- und Folteropfern. Dort, wo kriegstraumatisierte Menschen Hilfe bekommen. Vorstellen muss man sich das Ambulatorium ein bisschen wie eine grosse Arztpraxis. Hell, mit vielen Sitzungszimmern. Wir treffen Larissa. Sie ist 16 Jahre alt, geht in die Berufsfachschule. Sich Hilfe holen im Ambulatorium tut sie seit einem Jahr. In die Schweiz gekommen ist sie vor 3 Jahren. Zusammen mit ihrem Vater und ihren beiden Brüdern. Ihre Eltern haben sich getrennt. Ihre Mutter ist im Kosovo geblieben. Dort, wo Larissa aufgewachsen ist. Dort, wo sie den Kosovo-Krieg miterlebt hat. Sie können sich nicht mehr an viel erinnern, sagt sie zuallererst und schaut wie durch mich durch.
Ich war 5 Jahre alt und in meiner Familie sind 12 gestorben. Ich habe meinen Großvater gesehen. Ein Serb hat meinen Großvater getötet, mein Onkel auch, meine Cousin auch. Für mich war es sehr schlecht. Ich habe das gesehen. Das war nicht gut. Ich will das vergessen, weil das kommt für mich nicht so gut. Dann ich habe Kopfschmerzen, dann ich weine und das ist nicht so gut für mich. Gestern am Abend, ich war allein zu Hause. Dann habe ich ins Bett gegangen und habe ich Großvater gesehen. Ich habe Augen geschlossen. Und mein Großvater war bei mir. Ja, gestern am Abend war das. Gestern habe ich bis 12 Uhr nicht geschlafen.
Larissa wollte den Großvater nicht vergessen. Und gleichzeitig steigen mit dem Großvater die schlimmen Bilder vom Krieg in ihren Ofen. Sie kann nicht schlafen. Wenn sie schläft, hat sie Albträume. Zu mir, um in die Schule zu gehen, sei sie aber nicht.
Ich gehe immer in die Schule. In die Schule, immer. Das ist richtig für mich.
In der Schule, wo sie jetzt ist, geht es ihr viel, viel besser als in der Schule, wo sie vorher war.
Da habe ich viele Probleme gehabt mit vielen Schülern und Schülerinnen. Ein bisschen auch mit Lehrern.
Warum Probleme?
Ich bin sehr nervös, sehr böse. Und ich habe sehr viel Kopfschmerzen.
Kopfschmerzen ist nicht böse?
Nein, ist nicht böse. Aber wenn ich Kopfschmerzen habe, dann ich bleibe böse. Warum habe ich Kopfschmerzen? Ich will wissen, warum habe ich Kopfschmerzen. Gestern habe ich auch Kopfschmerzen gehabt, aber warum, ich weiß nicht.
Böse bist du dann zu dir selber, auf dich, dass du Kopfschmerzen hast?
Ja, das passiert nicht immer. Das passiert nicht immer.
Larissa sagt, sie wüsste nicht, warum sie manchmal so fest Kopfweh hat, als sie hässig wird. Am meisten auf sich selber. Wissen denn die anderen Schüler und die Lehrer, warum sie manchmal so böse ist, wie sie sagt?
In meiner Schule niemand.
Nein. Ist das gut, dass niemand weiß?
Ja, ist das gut. Weil ich will nicht sagen. Weil vielleicht glaubt niemand. Wenn ich sage, ich habe das, Vielleicht glaubt niemand, was sage ich. Und für das, ich sage das nicht.
Es gab aber zwei Menschen, die sich anvertrauen dir. Die Freundin von ihrem Bruder und die Psychologin vom Ambulatorium für Kriegs- und Folteropfer.
Wir sprechen. Hier ist sehr gut. Ich sage für Frau Mattis alles, was ich habe. Alles meine Probleme. Was ich habe, ich sage für sie.
Als Larissa anderen Menschen nicht vertraut, nicht vertrauen kann, davon ausgeht, dass ihre eh niemand glaubt, das ist die logische Konsequenz von ihren Erlebnissen, erklärt ihre Psychologin Natascha Mattis.
Das Ganze hat zur Folge, dass das Urvertrauen, das wir Menschen eigentlich haben, nämlich das Vertrauen, dass die anderen gute sind, dass wir selber etwas bewirken können und das Vertrauen in die Welt wird dadurch zerstört. Das macht mit den Kindern beispielsweise, dass es Kinder gibt, die extrem ängstlich sind, die sich überhaupt nicht mehr getrauen, alleine zu machen. Mir kommt ein 14-jähriger Jugendlicher in Sinn aus Mazedonien, der am Anfang zu uns kam, hat er keinen Schritt ohne Vater machen können. Sogar, als er im Wartezimmer war und aufs WC musste, hat der Vater mitkommen. Extremes Misstrauen kann eine Folge davon sein. Und einfach enorme Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich, dass es sehr schnell zu Konflikt kommt, beispielsweise, dass Gewaltbereitschaft erhöht wird. Es kann auch das andere Extrem von diesem Misstrauen geben, dass zum Beispiel Jugendliche sehr grenzenlos sind, distanzlos sind, sehr schnell nahe Beziehungen haben, die dann relativ rasch wieder auseinanderbrechen.
Der erste Schritt in der Therapie ist es darum, das Vertrauen der traumatisierten Menschen zu gewinnen.
Man weiss zum Beispiel, dass es enorm ein günstiger Faktor ist, wenn man unmittelbar nach dem Trauma jemanden hat, der für einen da ist, der einem zuläuft, zu dem man Vertrauen haben kann. Und jetzt im Rahmen von einer Therapie ist es natürlich ist am Anfang eigentlich das Allerwichtigste und das braucht auch ganz viel Zeit, dass man eben so eine vertraute Beziehung kann herstellen kann, dass der Jugendliche erleben kann, da fühle ich mich sicher, da kann ich Vertrauen haben. Ja, und da ist es für uns ganz wichtig, dass wir eben auch so eine Bindung anbieten und verlässlich sind und zuverlässig sind und uns interessieren.
Zentral aber ist, sagt Natascha Mattis, als die Bezugsperson nicht nur zulässt, sondern auch Stellung bezieht.
Etwas ganz Wichtiges in unserer Arbeit jetzt ist auch, dass wir Zeugen sind. Also Zeugen sind von dem, was sie erlebt haben und zum Beispiel auch Stellung dazu nehmen, dass das, was sie erlebt haben, ungerecht ist und dass das, was die Kriegsverbrecher anstellen, alles andere als normal ist. Und das kann natürlich auch zu einem Stück dann helfen, eben die Wut und den Hass nicht gegen sich selber zu richten oder sich nicht schuldig zu fühlen, sondern zu wissen, doch, da ist etwas völlig Abnormales abgelaufen. Eine Bezugsperson, die eben Stellung nimmt und Zeugen ist.
Der Hass nicht gegen sich selber richten, ist etwas vom Wichtigsten, um das Trauma zu überwinden. Am allerbesten funktioniert das bei Kindern und Jugendlichen übrigens in Gruppen, wo sie mit Menschen zusammen sind, die Ähnliches erlebt haben, wo sie keine Angst haben müssen, als sie ausgelacht werden oder als man sich gar nicht für sie interessiert. Und, sagt Natascha Mattis, sie sei immer wieder erstaunt, wie viele Ressourcen die Kinder und die Jugendlichen haben, um das Trauma zu überwinden. Im besten Fall gelinge es sogar, das verlorene Urvertrauen zurückzugewinnen. Vorausgesetzt eben die Kinder und die Jugendlichen bekommen Hilfe. Bekommen sie das nicht, dann droht die Gefahr, dass sie sich selber oder andere verletzen. Dann gibt es Probleme. Wegen Krieg. Hier bei uns in der Schweiz. In dem Land, wo es eigentlich keinen Krieg gibt. Wo aber viele Menschen leben, wo der Krieg im Kopf noch weitergeht. Zum Beispiel im Kopf von der Lisa. Sie selber hat den Krieg nicht erlebt. Ihre Mutter aber schon. Mit dem Fakt, dass Lisa in der Schule austickt. Warum ein Trauma kann weiter vererbt werden. Gerade als nächstes. Nach Coldplay und God Put a Smile Upon Your Face. Wenn ihr in der Zwischenzeit mehr darüber erfahren wollt, wie man Kinder, die Kriegstrauma haben, hilft, dann klickt auf jrz.ch, die Seite von unserer Spendeaktion, die morgen anfängt.
Where do we go? Nobody knows.
I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. To say I wasted all your time, oh, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. Your style and gave you grace and put a smile upon your face.
Sie gehen vielleicht mit euren Kindern in die Schule, sitzen vielleicht neben euch im Tram. Von außen sieht man ihnen nichts an. Kinder und Jugendliche, die Krieg haben, in ihrem Kopf. Jeder vierte Flüchtling in der Schweiz ist kriegstraumatisiert, sagen die Zahlen vom Schweizerischen Roten Kreuz. Und die Dramatisierungen gibt es auch, wenn die Jugendlichen selber den Krieg nicht erlebt haben, wenn ihre Eltern im Krieg gewesen sind. Warum ist das so und was kann man dagegen machen? Das finden wir jetzt raus.
Input.
Hilfe kriegen traumatisierte Menschen seit 15 Jahren im Ambulatorium von Folter- und Kriegsopfern vom Schweizerischen Roten Kreuz zu Bern. In der Zwischenzeit hat man gemerkt, dass es wichtig ist, dass man traumatisierten Menschen hilft. Darum gibt es auch mittlerweile in 3 weiteren Schweizer Städten so Einrichtungen. Lisa geht seit 4 Jahren ins Ambulatorium zu Bern. Sie ist 14 Jahre alt und sagt, sie freue sich auf unser Gespräch. Sie ist lebendig, stellt mir viele Fragen, zum Beispiel, ob ich Kinder habe, sagt, sie will unbedingt eine Familie. Danach, im Besprechungszimmer, wird Lisa stiller. Erzählt, dass sie in Bosnien auf die Welt gekommen ist. Warum sie vor 10 Jahren in die Schweiz gekommen ist, erzählt sie in breitem Berndeutsch.
Wo wir nichts dort hatten, wo es kaputt war und wir keinen anderen Ausweg gefunden haben, und dann sind wir in die Schweiz gekommen. Also ich und meine Mutter. Also meine Eltern haben sich getrennt und ich lebe jetzt mit meiner Mutter zusammen.
Lisa selber hat wenig Erinnerungen an Bosnien, an den Krieg. Sie ist 1996 geboren. Wo zwar alles kaputt war, es verhältnismässig, aber ruhig war, dort, wo ihre Familie gewohnt hat, in Srebrenica, wo ein Jahr vor ihrer Geburt der Völkermord stattgefunden hat. 1995 haben dort bosnische Serben rund 8'000 Männer und Jugendliche hingerichtet. Die Folgen von diesem Massaker, die haben sie deutlich zu spüren bekommen und bekämen sie auch heute noch zu spüren.
Nach dem Krieg waren viele Frauen traurig. Sie haben ihre Söhne verloren und so. Und das war dann ziemlich blöd für mich, als wir sie oben besucht gingen. Dann habe ich Frauen gesehen, die immer rennen und so und alles. Und das hat mich dann traurig gemacht. Dann, wenn ich die so sehe, ja, ihre Söhne sind gestorben, ihre Mann ist gestorben, sie ist jetzt ganz allein. Dann habe ich mich so immer gefragt, was soll sie denn mit ihrem Leben anfangen? Aber wenn meine Mutter erzählt, sie erzählt immer noch. Und das fällt ihr ziemlich schwer, wenn sie dann über das erzählt. Das klingt ziemlich brutal. Und manchmal will ich gar nicht herhören, gar nicht halt. Sie erzählt oben, sie hat die Personen nicht gern. Also gegen Serben. Sie hat sie nicht gern, weil sie das Land und so kaputt gemacht haben. Und mir sagt sie, ich habe sie nicht gern, aber du musst mit ihnen auskommen. Jeder Mensch muss mit anderen auskommen, aber ich habe sie einfach im Herzen nicht gern, weil sie mir das angetan haben. Aber ich kann mit ihnen reden, aber im Herzen habe ich sie nicht gern. Sie haben mein Haus kaputt gemacht, sie haben Menschen umgebracht, sie haben Menschen eingesperrt und lassen verhungern und haben den Kring abgeschlagen, haben sie. Und immer einen nach der Reihe aufgestellt und irgendwie so hängen hinter den Rücken gebunden und dann haben sie jedes Einzelne abgeschlossen. Ich weiß noch, was sie das immer erzählt, und dass sie sich selber ein Grab gegraben mit Schaufeln, und dann mussten sie reingehen, dann haben sie es abgeknallt oder nicht abgeknallt, dann haben sie es lebendig mit dem Bagger vergraben. Kann man einen Menschen lebendig begraben und so. Und, ja, und das erweckt irgendwie Hass auch in mir. Ja, wie können die Menschen so herzlos sein? So Menschen umbringen und so. Und ja, das, ich kann es nicht glauben. Sie war im Bau, sie hatte kein Essen, sie hatte nichts gehabt. Sie musste flüchten. Sie war selber also dort im, also wie im Militär. Und da hat sie ja bis der Flüchten und alles. Und ja, das erzählt sie mir noch. Und ich wundere mich, wie sie das überleben konnte und so. Und wenn sie mir das jetzt immer so erzählt, frage ich mich immer, ja, wie kann das sein? Wie können Menschen herzlos sein? Und so. Und dann bin ich eigentlich froh, dass ich dann hier bin.
Da, in der Schweiz, wo es keinen Krieg gibt, eigentlich. Denn im Leben von der Lisa ist der Krieg immer noch allgegenwärtig. Der Krieg im Kopf von ihrer Mutter. Und das prägt das Leben von der Lisa.
Manchmal macht mich auch traurig und so, aber es sind so viele Menschen gestorben. Es ist irgendwie, macht so eine Sprachlosigkeit in mir. So, ich kann nichts mehr sagen, irgendwie so, wenn ich das höre. Manchmal will ich es nicht hören und doch noch will ich es hören, aber dann, weil sie erzählt ganz schlimme Sachen und ja, das nervt mich manchmal. Also, da sage ich, ja, ich will es gar nicht hören und so. Und sie erzählt es aber trotzdem und finde irgendwie, ja, Ja, dann höre ich schon manchmal zu und dann frage ich auch Fragen, zum Beispiel, wieso haben sie das gemacht und so. Und dann sagen sie, ja, weil sie ein grosses Land wollen und wegen, auch wegen Religion, andere Religion, andere. Und das macht dann Hass in mir. Das macht mich auf die Menschen hassig. Aber ich kann ja nicht auf die Straße gehen und sagen, ja, du bist da und nur weil du von diesem Ding abstammst, bist du jetzt nicht gut. Das kann ich nicht sagen. Er ist ein normaler Mensch wie ich und so. Weil der Krieg da war, ja, was soll ich machen? Ich kann ja nicht jetzt ihn umbringen, nur weil irgendjemand von diesem Land jemanden umgebracht hat. Ja, das kann ich ja nicht jetzt auf die Straße gehen und so machen. Und würde ich auch nicht machen. Das ist ja nicht er die Schuld.
Lisa ist wütig und die Wut kriegt jeden Tag neu Nahrung. Wenn sie sieht, wie schlecht es ihrer Mutter geht und dabei spürt, wie wenig sie dagegen tun kann.
Ich helfe ihr auch, sie ist ziemlich viel krank und depressiv und so. Und ja, sie sagt ja auch immer, ja, es ist, dass ich ihr helfe und so, aber sie ist immer so am Ende, irgendwie ist immer müde, schlapp. Ja, immer Tabletten nehmen und alles und ja, ich bringe und alles hin und her und ja, dann schießt mich manchmal an und so, aber das kann man machen. Ist blöd, aber ja, sie sagt immer, ja, ist gut, dass ich die also jetzt geboren habe, wo wenn ich die vorher geboren hätte und so, wäre ich vielleicht im Krieg gestorben und so, wo dann haben sie auch Kinder umbracht und auch andere Sachen und so. Dann denke ich schon, ja, was hat die Frau schon alles erlebt und so. Wieso sollte ihr nicht helfen? Sie hat ja so viel gemacht, so viel erlebt.
Lisa macht alles, damit sie Mami besser geht. Ihr selber gibt das Helfen. Die Zeit, die sie mit der Mami verbringt, aber nicht immer ein gutes Gefühl. Sie wird traurig, wenn die Mami traurig ist. Sie sagt von sich selber, sie sei halt amix ein bisschen depressiv. Sie sei amix genau gleich wie Mami, auch wenn sie das nicht toll finde.
Wie sie ist, das überträgt sich irgendwie schon ein bisschen auf mich, wie ich dann so bin. Also, wie ich dann so mein Benehmen habe und alles. Und wie ich dann bin. So mit ganzem Drum und Dran. Also, ich meine, wenn sie jetzt eine zurückhaltende ist. Also meine Mutter wäre auch so ein bisschen zurückhaltend, wenn nicht so explosiv, aber sie ist auch so kleine, also so ein bisschen, was schnell ausrastet, wenn sie etwas stört, wegen einer Kleinigkeit oder so, und so bin ich auch eine. Also manchmal. Und ja, das denke ich, das habe ich dann von ihr, wie sie dann daheim, wenn sie einen Fleck auf dem Tisch ist, schnell ausrastet. Weil es ist irgendwie so komisch, wenn irgendetwas, zum Beispiel der Teppich nicht richtig so geputzt ist. Ja, schreit sie gerade um und so. Und das habe ich, glaube ich, ein bisschen nervt von ihr.
Du wirst du auch gegen andere Leute laut oder gegen Lehrer laut?
Zum Beispiel meine Kolleginnen oder so. Wenn mir etwas ganz nervt, werde ich ganz, also werde ich so laut. Ja, ganz laut. Dann sagt sie, beruhig dich ein bisschen und so. Du musst auch nicht gerade richtig laut werden. Wir verstehen es ja auch, wenn du kannst uns mit uns normal reden und so. Ja, dann fühle ich mich dann so, ja, ich hätte eben nicht so laut werden und so. Das ist dann so ein meine Schwäche, gerade zu schreien und so, wenn mich etwas stört. Früher ist es ziemlich öfter passiert, jetzt weniger.
Wissen denn die Kolleginnen von dir zum Beispiel, dass deine Mami häufig nicht gut zu werden ist, wenn du heimkommst?
Ja, sie wissen schon, dass sie so den Krieg erlebt hat und also, wo die sind ja so von Nähe, also sie sind von Kroatien oder so und das ist schon Nähe und bei denen Kroatien war auch ein bisschen Krieg und so und sie wissen es ja schon ein bisschen und andere Kolleginnen wissen es teilweise, aber teilweise nicht, einfach so. Aber wir reden ja nicht so, also mit anderen Kollegen öfter über so über die Sachen da und ja.
Warum nicht?
Also ich fühle mich so unwohl, wenn ich dann über das mit ihnen rede und so. Und ja, irgendwie denke ich, ja, das interessiert sie gar nicht. Wieso sollte ich ihnen das erzählen? Sie erzählen mir ja auch nicht, wie es dort war. Also wir kommen nicht so viel auf das Thema drauf.
Erzählen,
Sich anvertrauen tut Lisa seit 4 Jahren der Psychologe vom Ambulatorium für Kriegs- und Folteropfer. Dank ihnen hat sie ihre Wut schon ein bisschen besser im Griff als früher.
Ich denke so, ja, okay, jetzt muss ich überlegen, mir denken, Ruhe bewahren. Es kann sich ja dann alles dann zum Besseren. Also wenn ich ganz normal rede und so, habe ich mir so überlegt, ja, dann könnte ich mehr bewirken, als wenn ich schreie.
Die Lisa schreit wegen Krieg. Im Krieg von ihrer Mutter. Sie hat die gleichen Symptome, wie wenn sie den Krieg selber erlebt hätte. Aggressionen, Depressionen. Die Psychologin Natascha Mattis erklärt.
Allein schon nur, dass sie das immer wieder mitbekommt und halt jetzt nur vom Hören Zeugen ist, kann es sein, dass sie dadurch eben auch traumatisiert ist. Dann ist sicher jetzt spezifisch bei ihrer Mutter ein Modell für zum Beispiel, wie man in Konfliktsituationen umgeht. Durch so eine Mutter, die schwer traumatisiert ist, die entsprechend manchmal innerlich abwesend ist, manchmal unberechenbar ist, nicht empathisch kann sein dem Kind gegenüber, erlebt natürlich das Kind ähnliche Gefühle, beispielsweise Hilflosigkeit, alleingelassen fühlen, Kontrollverlust, das, was ich mache, hat nicht eine Wirkung auf meine Mutter. Und das hat natürlich nachher zur Folge, dass es die ähnlichen Symptome nachher auch hat.
Kurz gesagt, die traumatisierte Mutter hat ihr Vertrauen in die Welt verloren. Das Kind kann darum kein Urvertrauen aufbauen und das löst massive Ängste aus. Kommt dazu, dass die Mutter gewissermaßen als Vorbild häufig niedergeschlagen oder aggressiv ist. Auch die Aggression, das Ausflippen wegen scheinbaren Kleinigkeiten, wegen dem Teppich, der nicht ganz putzt ist, das erklärt die Psychologin vom Ambulatorium mit dem fehlenden Urvertrauen.
Das Erleben des Traumas an sich ist ja ein extremer Kontrollverlust. Man hat eben nicht Einfluss nehmen, man hat eben keine Kontrolle darüber gehabt, über das, was passiert ist. Und darum ist dann heute für die Menschen umso wichtiger, in vielen Belangen auch Kontrolle zu haben. Und das äußert sich manchmal beispielsweise in so zwanghaftem Verhalten, dass alles genau so muss sein, wie sie planen.
Wie schaffen sie es denn, dass Kontrolle wieder ein bisschen abgegeben wird, aber nicht so, dass Chaos ausbricht?
Indem sie zum Beispiel mithilfe der Therapie auch es ermöglicht wird, dass sie andere Erfahrungen machen können. Erfahrungen, wo sie eben Kontrolleneinfluss nehmen können. Beispielsweise, indem sie Ängste überwinden können und sich auch wieder getrauen unter die Menschen geht und sich nicht mehr daheim isolieren und so auch die Erfahrung machen können. Es gibt nicht nur schlechte Menschen, es gibt auch gute Menschen.
Und fügt Natascha Mattis an, man könnte das verlorene Urvertrauen ja auch wieder zurückgewinnen. Das ist erstaunlich. Die Voraussetzungen dafür sind eben gute Bezugspersonen, neue, eigene, positive Erfahrungen und wenn man die traumatischen Erlebnisse in seine Lebensgeschichte integriert hat.
Ein Aspekt von dem Integrieren heisst, wirklich das Bewusstsein darüber, das bin ich, mir selber ist das passiert. Und das andere würde ich mal so nennen, dass es eben darum geht, die Erinnerung, die man hat, in einem dosierten, kontrollierten Mass zuzulassen. Also nicht, dass ich ständig damit konfrontiert werde und mit den Bildern mir immer wieder kommen und ich jede Nacht davon träume und ich immer wieder in Situationen komme, die mich daran erinnern, sondern dass ich das wie aus einem Schrank, aus einem Fach, die Erinnerung herausnehmen kann, wenn ich das will und wenn ich es nicht will, kann ich es wieder versorgen. Also ich brauche manchmal so eine Metapher von einem Kleiderschrank, wo, wenn man alle Kleider einfach reinrührt und geordnet und wenn man dann auftut, was passiert, alle die Kleider kommen einfach raus. Und wenn man es aber schafft, dass man die Kleider schön zusammenlegt und einordnet und man dann den Schrank auftut, dann kann man wirklich aussuchen, was man will und kann es rausnehmen oder wieder versorgen.
Die Lisa tut ihre Kasten jetzt schon 4 Jahre aufräumen. Es ist ein langwieriger Prozess, Trauma zu überwinden. Im Ambulatorium, wo man auch der Lisa hilft, kriegen pro Jahr etwa 300 Menschen Hilfe. Die Jugendlichen unter ihnen sind häufig verhaltensauffällig in der Schule. Sie sind auf gute Zusammenarbeit mit den Schulen angewiesen, sagt Natascha Mattis.
Mit Fällen, die ich jetzt hier zu tun habe, mit Jugendlichen, die zu uns kommen, wenn ich dann einmal Kontakt aufnehme mit der Schule, mit den Lehrern, erlebe ich das eigentlich durchwegs als sehr positiv. Also die sind interessiert, mehr zu erfahren, wie sie sollen reagieren, wenn die Jugendlichen sich so verhalten, wie sie können die Jugendlichen unterstützen und so weiter. Jetzt zum Erkennen, die Folge von so einer Traumatisierung äußert sich bei jedem Jugendlichen eigentlich anders. Das ist sehr variabel. Also es gibt nicht irgendetwas Spezifisches, wenn man jetzt erkennen kann, der Jugendliche hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Darum ist es manchmal schwierig, dass man ja, vor allem jetzt als Laie auch so eine Verbindung macht. Was ich wichtig finde, ist, ja, dass man darüber redet und dass so Kriegserfahrungen nicht das Tabu sind. Also Lisa hat vorher selber gesagt, dass sie manchmal das Gefühl hat, die anderen interessieren sich gar nicht dafür. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aussage. Es würde den Jugendlichen viel helfen, ja, wenn das nicht das Tabu wäre und wenn sie darüber reden könnten.
Was den kriegstraumatisierten Jugendlichen, die schon seit Jahren mitten unter uns leben, auch helfen würde, sind Perspektiven, sagt Psychologin Natascha Mattis.
Da stoßen wir manchmal an Grenzen, dass ihnen das versperrt ist. Beispielsweise, dass eben ein Jugendlicher die Schule abgeschlossen hat und dass er aber aufgrund von seinem unsicheren Aufenthaltsstatus hier in der Schweiz entweder gar keine Lehrstelle findet oder wenn er eine findet, dann für sie nicht antreten. Und das sind ja, für uns sehr schwierige Situationen, die uns auch frustrieren.
Frustrieren darum, weil die Jugendlichen in der Therapie lernen, das Vertrauen in sich und die Welt wiederzufinden. Haben sie da noch in dieser Welt keinen Platz, zum Beispiel keine Lehrstelle, führt das noch viel schneller in eine Sinnkrise als bei einem Jugendlichen, der eben nicht kriegstraumatisiert ist. Lehrstellen suchen führt Lisa und Larissa, die beiden Mädchen, die wir jetzt kennengelernt haben, noch kein Thema. Die beiden gehen noch in die Schule. Und lernen mit der Unterstützung vom Ambulatorium Stückli für Stückli Vertrauen und damit Lust auf die Zukunft wieder zu gewinnen. Und wogen wieder zu träumen.
Ich will hier bleiben, weil hier ist sehr gut. Für mich hier ist sehr gut. Meine Träume ist, wenn ich eine Lehrstelle finde.
Ich möchte unbedingt die Ausbildung abschließen hier und auch, ich will Familie hier arbeiten, hier leben. Also ich möchte hier leben. Ich möchte hier bis zu meinem Tod leben. Eigentlich ist das irgendwie wie bis daheim.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.